herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power & Pace Triathlon Podcasts. Mein Name ist Dea Rosenberg und ich bin eure Community Managerin. In der heutigen Folge geht es um 6 Impulse für mehr Wettkampffreude von Sportpsychologin Viktoria Wieder. In dem Gespräch zwischen Viktoria und Jule erfahrt ihr, wie es euch gelingen kann, vorfreudiger in und durch den Wettkampf zu gehen. Doch bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am kommenden Sonntag, den 22. September, findet im Rahmen des Ingolstadt-Triathlons auch die Power & Pace Trophy statt. Bevor es für euch allerdings an den Start geht, möchte ich euch noch zu 2 Events am Samstag einladen. Wir starten um 9 Uhr in den Tag mit einem lockeren Community Run. Hierbei geht es um eine Warm-up für eure Muskulatur. Wir werden im Allgemeinen sehr locker laufen, allerdings kann natürlich jeder, der möchte, ein paar Tempospitzen einbauen. Anschließend findet um 15 Uhr auf der Messe ein Community-Meetup statt. Dies könnt ihr ideal mit eurem Check-in und eurer Startnummernabholung verbinden. Kommt zu beiden Veranstaltungen gerne in euren Power- und Pace-Klamotten. Infos findet ihr wie üblich im Eventkalender. Wir, mein Kollege Lars Wichert und ich, freuen uns auf euch. Viel Spaß bei der Folge. Macht's gut!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme dürfte euch mittlerweile mehr als bekannt sein. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace, beziehungsweise jetzt gerade in Vertretung, wenn ihr diese Folge hört. Vertreten von der lieben Lea Rosenberg, die hier für mich übernimmt und euch auf jeden Fall die nächsten Monate gut unterhalten wird, mit viel Input versorgen wird und. Ihr seht schon im Titel, wir haben eine neue Folge für euch im Petto und die darf ich glücklicherweise heute wieder mit der lieben Viktoria Wieder zusammen aufnehmen. Guten Morgen.
Servus. Servus, servus.
Eine weitere bekannte Stimme, weil du ja mittlerweile doch schon öfter bei uns zu Gast warst mit sämtlichen sportpsychologischen Themen und damit bin ich schon ganz kurz bei deiner Person. Du bist nämlich selber studierte Psychologin und auch Sportpsychologin, beschäftigst dich überwiegend mit Ausdauersportlern im Triathlon, aber auch im Ultra Trail beispielsweise, mit Radfahrern, glaube ich auch, die über längere Strecken unterwegs sind, richtig? Du nickst, fantastisch. Mhm. Ja. Und gibt's eben Einzelcoaching, das heißt, du betreust eben einzelne Athleten auch auf dem Weg zu deren Saisonhighlights und auch über diese Saisonhighlights hinweg. Was uns dazu geführt hat, heute diese Folge aufzunehmen, denn wir wollen euch da draußen 6 Impulse geben, wie ihr sowohl vor als auch während des Wettkampfs mehr Freude, in Klammern, statt so viel Anspannung und Nervosität erleben zu können. Vicky, meine Frage: Wie bist du darauf gekommen, dass wir heute darüber sprechen sollten?
Jule, danke für die schöne Einleitung.
Sehr gerne.
Danke, danke. Wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, dass jeder, der schon mal 1, 2, 3 Saisons hinter sich hatte, merkt, dass es manchmal mehr oder weniger dazu kommt, dass man die Freude verliert vorm Wettkampf. Also, dass sie irgendwie sich so verkriecht und auf einmal steht der Wettkampf vor der Tür und dann fragt man sich, okay, warum mache ich das nochmal? Und es überwiegt halt die Anspannung und diese Leichtigkeit, die man sich gewünscht hat, die ist dann weg. Und das erlebe ich halt auch immer wieder im Einzelcoaching, dass diese Anspannung Überhand nimmt und sich die Athleten fragen, okay, warum mache ich das überhaupt? Und irgendwo tief in ihnen drin wissen sie ja, dass sie es wollen, aber dieser Zugang zu diesem, ich will, dass ich das möchte und ich mache das, weil es mir Freude macht, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und da gibt's in meinen Augen wunderbare Ansätze, wie wir es schaffen können, wieder zu dieser Freude zurückzufinden, weil es ist ja offensichtlich, als auch immer wieder in Studien zeigt sich das, Freude einfach so förderlich ist für unsere Performance. Also einmal für unser natürlich mentales, für unsere mentale Gesundheit, aber auch für unsere Leistung.
Sehr gut. Und wir haben natürlich auch nicht umsonst den Zeitpunkt der Veröffentlichung gewählt, denn in wenigen Tagen starten zum Beispiel die Frauen über die Langdistanz bei der Weltmeisterschaft von Ironman in Nizza. Das heißt, gerade für euch dürfte diese Folge perfekt rauskommen. Wenn ihr euch das vorher gönnen möchtet, kann natürlich auch sein, dass es für einige von euch was ist, was gegebenenfalls ein bisschen verunsichert, aber wir hoffen natürlich auf die andere Richtung, dass ihr so kurz vorher den Input einfach mal mitnehmt und schaut, inwiefern ihr in diesen wenigen Tagen vor dem Rennen dann noch ein bisschen was drehen könnt, um viel vorfreudiger in dieses aufregende Saisonhighlight zu gehen, als es vielleicht vorher aufgrund der Anspannung oder der Nervosität möglich schien. Dann schätze ich mal, verlieren wir gar nicht viel Zeit, sondern fangen mit dem ersten Impuls an, oder was sagst du?
Ja, klingt gut. Also viele Grüße an die Athletinnen, die da sind und bei mir im Einzelcoaching sind. Ich werde auf jeden Fall mitfiebern. Wie gesagt, das sind wirklich Impulse, die ich jetzt nennen möchte. Das heißt, es geht darum, dass man die erstmal jetzt natürlich hört, aufnimmt, aber für sich verarbeitet, und es lohnt sich schon, sich einen davon rauszupicken. Also wenn ihr den Eindruck habt, hey, Punkt Nummer 3 könnte mir weiterhelfen, dann geht da gerne tiefer. Das sind jetzt alles nur erste Impulse, die ja ein Anfang sein können von einem Weg zu noch mehr Spaß, noch mehr Freude und gleichzeitig guter Leistung.
Fantastisch.
Gut. Starten wir mit Punkt Nummer 1.
Unbedingt, ich bin gespannt.
Eine ganz simple Technik, die aber total wertvoll mir wurde im Coaching, ist, dass man wirklich Stift und Zettel nimmt und für sich verschriftlicht, was ist wirklich konkret für mich Erfolg und was bedeutet für mich in dem kommenden Wettkampf Misserfolg. Weil das ja häufig irgendwie wie so eine nicht greifbare Wolke irgendwie über einem schwebt, dass man Angst hat zu versagen, dass es nicht klappen könnte. Aber wenn wir dann mal zusammen gemeinsam aufschreiben, okay, was ist denn wirklich Misserfolg? Ja, dann merkt man erstmal so, dass es anfängt zu rattern, ne, beim Gegenüber. Also das könnte bei euch auch passieren, dass ihr erstmal überlegt, was bedeutet denn Misserfolg? Und manchmal kommen dann auch so Dinge raus wie, hey, Misserfolg würde bedeuten, dass ich einfach von Anfang bis Ende nur angespannt bin und einfach nur bis zum Ziel das durchhalten möchte und dann erleichtert sozusagen auf den Boden falle und es fertig ist. Mhm. Dass das eigentlich auch schon ein Misserfolg wäre. Ja, dann hat man es zwar äußerlich geschafft, aber mit so einer Haltung von Zwang und Anspannung und das zu erkennen, dass das eine Art von Misserfolg wäre, motiviert einen auch zu sagen, okay, vielleicht wäre Erfolg, dass ich das wesentlich gelassener und fröhlicher angehe. Und dass man dadurch dann versucht, da einen größeren Schwerpunkt drauf zu legen und sozusagen emotionales Prozessziel auch zu setzen für den Wettkampf. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Also erster Punkt, wirklich verschriftlichen, nicht nur im Kopf, sondern wirklich aufs Papier bringen. Was bedeutet für mich konkret Erfolg? Aber noch wichtiger, was bedeutet für mich Misserfolg in dem Wettkampf? Weil dadurch können sich manchmal schon ganz schön viel Druck und Anspannung lösen.
Sehr gut. Hast du das
wäre
mal,
Punkt 1.
Wenn ich einmal nachfragen darf. Hast du das einmal für dich auch gemacht? Also vielleicht nicht unbedingt verschriftlicht oder im besten Fall wahrscheinlich schon. Und du besonders über diesen Punkt Misserfolg nachgedacht?
Auf jeden Fall. Also ich merke immer so, ich finde es ganz spannend, dass wenn ich es wirklich mit Stift und Zettel verschriftliche, habe ich den Eindruck, ist es noch wirksamer irgendwie, als wenn ich es am Laptop mache, obwohl ich es dann doch trotzdem häufiger am Laptop mache. Und ich habe zum Beispiel einmal auch aufgeschrieben, dann so, okay, Misserfolg wäre für mich, wenn ich erst gar nicht bis zum Start gehe. Ne? Also das ist ja auch schon der erste Erfolg, dass man sich wirklich erlaubt, sich dem auszusetzen.
Sehe ich genauso.
Und den Mut zu haben, zu starten. Ne? Das heißt, man könnte eigentlich schon ein gewisses Erfolgsgefühl haben, wenn man sagt, hey, ich habe es jetzt wirklich bis zur Startlinie geschafft und der Rest läuft schon.
Würdest du also mit auf den Weg geben, dass es sich total lohnt, drauf zu schauen, welche kleinsten Schritte man geht, um einen Misserfolg gewissermaßen gar nicht erst da sein zu lassen? Also, dass man sich schon die Zeit nimmt, da, weißt du, wie ich meine, detaillierter hinzuschauen.
Ja,
finde ich ganz
auf jeden
wichtig.
Fall, weil häufig finde ich, hat man das Gefühl, Misserfolg würde bedeuten, dass man vielleicht nicht seine Bestzeit erreicht, aber dem ist meistens nicht so. Misserfolg bedeutet für einen persönlich meistens was anderes Und da lohnt es sich hinzuschauen. Ja. Mhm. Also schreibt gerne mal auf, was wäre für euch Erfolg und was wäre für euch Misserfolg, um es schwarz auf weiß zu sehen.
Prima. Punkt 2.
Ja. Punkt 2. Einer meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, weil ich gerade im Triathlon häufig mit dem Phänomen konfrontiert bin, dass die Athleten und Athletinnen sich fremdbestimmt fühlen. Dass sie sich entweder vom Trainingsplan, vom Trainer, von der Saison irgendwann das Gefühl haben, okay, ich funktioniere nur noch. Und das ist ein unglaublich starker Gegner für deine Motivation, dass auf einmal du in ein Motivationsloch reinkommst und auch bei dem Wettkampf gar nicht mehr so viel Freude verbindest, sondern einfach nur noch, das ist ein typisches Symptom dafür, dass du danach einfach nur noch erleichtert bist, dass es rum ist, selbst wenn du beispielsweise deine Bestzeit erreicht hast. Aber gar nicht dieses Gefühl von Freude hast, sondern einfach nur so gut, dass es rum ist. Mhm. Und das wollen wir ja eigentlich im Kern nicht. Wir haben ja Lust, diese Euphorie, diese, wow, wir haben es geschafft und es lief super, das zu spüren. Und es kann ja manchmal fast traurig machen, wenn man dieses Gefühl danach nicht hat, auf das man so hingefiebert hat.
Ja, unbedingt.
Ja. Und da ist ein ganz, ganz essentieller Ansatz, um das wiederzubekommen, dass wir mehr darüber nachdenken, wie möchten wir als Athlet sein und nicht, was möchten wir erreichen. Und das klingt jetzt erstmal so abstrakt, aber umso tiefer man geht oder die Zuhörer gehen, desto mehr merkt man, okay, es kann Hand und Fuß bekommen, weil die Frage geht in die Richtung, okay, was soll mich denn als Athlet ausmachen? Also welche Persönlichkeitsfacetten, welche Werte, die ich schon in mir trage und die mir total wichtig sind, möchte ich im Sport ausleben. Mhm. Und dann wird der Sport auf einmal mehr ein Werkzeug, ein Tool, um sich auszuleben, um sich zu zeigen. Ja? Macht das Sinn? Ist das, kannst du dir darunter schon was vorstellen oder sollen wir noch konkreter werden?
Also ich kann mir zumindest mal grob was darunter vorstellen. Ich finde, also wenn es um Werte geht, bin ich da generell immer sehr angetan von. Aber vielleicht können wir mal ein Beispiel nehmen oder eben detaillierter darauf eingehen, wie es mir auch gelingt, die Werte, die mir im Leben generell miteinander, mit meiner Familie oder mit meinen Kollegen zum Beispiel, immer wichtig sind, auch auf den Sport und auf mich als Athletin übertragen kann.
Ja, ja. Also eine Übung, die ich gerne mache, ist beispielsweise dieses Szenario aufzubauen. Wie würdest du gerne von deinen Freunden, von deiner Familie als Athlet, als Athletin beschrieben werden in, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren, wenn die da an deiner Beerdigung stehen und über dich reden? Ja? Und auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber so, wie würden sie dich als Sportler, als Sportlerin beschreiben. Welche Facetten hast du ausgelebt? Warst du total fröhlich? Warst du total dankbar? Warst du motivierend den anderen gegenüber? Hattest du die Gruppe im Blick? Ja, also was hat dich als Persönlichkeit ausgemacht? Und dass man das mit reinnimmt in den Wettkampf, in den Sport, wie möchte ich als Mensch in diesem Wettkampf auftreten, das kann eine total gute Gegenwirkung sein hinsichtlich diesem Gefühl von sich fremdbestimmt fühlen.
Ja, was mir dazu auch eingefallen ist, wir haben uns ja immer freiwillig entschieden, diesen Sport auszuüben und uns, je nachdem, was man auch für ein Ziel hat, ne, über mehrere Monate oder vielleicht sogar über mehrere Jahre auf ein spezielles Rennen oder auf eine Quali oder so vorzubereiten. Das heißt, es ist ja wahnsinnig schade, wenn du dich im Endeffekt dann so fremdbestimmt fühlst oder, ich formuliere das mal so hart, irgendwie überhaupt zulässt, dich fremdbestimmt zu lassen vom Gefühl her, weil du ja eigentlich immer die Entscheidung für dich selber getroffen hast. Das ist ja voll schade. Und auch diese Entscheidung wurde ja getroffen aufgrund von verschiedensten Werten und Vorstellungen, die wir so in uns tragen, möchte ich meinen.
Genau das. Und häufig fehlt uns dann halt so die Umsetzung in den Alltag. Also ich höre dann auch gerne so, okay, wie mache ich das denn? Oder was bringt mir das denn, wenn ich jetzt meine Werte kenne? Ja, da sind wir noch nicht am Ende. Da gibt es noch den weiteren Schritt, dass wenn du weißt, okay, die 2, 3 Werte, die beschreiben mich total gut und das sind auch Werte, wo ich dahinter stehe, die möchte ich ausleben, sowas wie Stärke oder Ermutigung oder was auch immer, ne? You name it. Mhm. Aber dass man dann für sich auch festmacht, okay, ich versuche im Training oder generell im Alltag jeden Tag einen Wert davon auszuleben und dann aber auch zu verschriftlichen, welche Verhaltensweisen beschreiben denn diese Werte, ja, also das sozusagen zu operationalisieren. Mhm. Und sich auch da wirklich Gedanken drüber zu machen, wie würde das auch im Wettkampf aussehen? Wie würde ich mich verhalten in dem und dem Moment oder wenn das und das passiert,
ja,
wenn ich den Wert habe?
Das ist cool.
Ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur ganz kurz umgriffen, da kann man stundenlang dran arbeiten, aber das Ergebnis davon ist, dass die allermeisten sich wirklich wesentlich selbstbestimmter wieder fühlen, weil wir Menschen wollen halt autonom von innen heraus agieren.
Ja.
Und das wird durch diese Herangehensweise wieder gestärkt.
Finde ich cool. Und da ist es auch wieder so, ne? Könnt ihr euch genügend Zeit nehmen? Einige von euch haben sich bestimmt vielleicht auch zu einer anderen Stelle mal mit den eigenen Werten auseinandergesetzt. Das kann man wieder hochkramen und dann wahrscheinlich mal mindestens abgleichen, inwiefern das für die eigene Sportlerpersönlichkeit auch irgendwie zutreffend ist. Wo mir gerade einfällt, ich bin ja gewissermaßen mit verschiedensten Sportlern aufgewachsen, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie du immer wieder feststellst, es gibt so das private Ich und dann gibt es dieses Wettkampf-Ich. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Sache, da die Werte des privaten Ichs mit den Werten des Wettkampfs-Ichs übereinzubringen. Weil wenn du dir zum Beispiel Fußballer auf dem Platz anguckst, also auch an der Jugend, wenn ich mich so erinnere, uiuiui, das hätte ich dem aber so nicht zugetraut, abseits des Spielfeldes. Das ist echt spannend. Mhm.
Ja, das wäre spannend, mal abzugleichen, das stimmt. Ist da eine Schnittmenge oder nicht?
Ja. Ich hoffe, ja.
Ja,
wäre schon spannend, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich.
Mhm. Ja. Ja, das Fußball natürlich auch ein Extrembeispiel, ne? Würde ich mal hoffen.
Ja, und aber im Fußball kannst du es halt auch von außen am besten betrachten und beobachten. Beim Triathlon triffst du die Leute ja eher, in Anführungszeichen, nur vorm Schwimmstart und in der Wechselzone vielleicht und danach wieder. Und ich glaube, man kriegt so einen Wettkampf ich auch mit vorm Schwimmstart bei den Triathleten. Mhm. Und du denkst,
ja,
guck an, diese Vorspannung beispielsweise oder nachher die Erleichterung im Ziel und so weiter, das ist... Ja, ist ja auch immer wieder eine Ausnahmesituation.
Mhm.
Möchte ich meinen.
Ja.
Aber ich will mich darin gar nicht weiter lange aufhalten. Wenn du magst, können wir sofort...
Wir reden jetzt über Fußball.
Ja. Und los. Okay. Wenn du magst, können wir fortfahren mit Punkt 3. Oder Impuls Nummer 3.
Ja, gerne. Schade, ich hätte jetzt gern von dir die Erklärung bekommen, was ist Abseits. Ich würde es immer noch gern wissen. Okay, danke, später.
Ja.
Okay. Punkt 3, ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt in meinen Augen, der zu unglaublich viel Stress führen kann, vor als auch im Wettkampf. Und wenn man das versucht zu üben, anders zu sehen, kann es extrem zur Reduzierung von Stress führen. Und zwar der Punkt, wie sehe ich meine Konkurrenten? Ja, also dieser Moment, wenn man auf dem Radl sitzt oder am Laufen ist, und dann merkt man nur, es zieht jemand an einem vorbei. Ja, ich kenne wenige, die das so gar nicht berührt. Mhm. Ja, manche kann es richtig ärgern, manche kann das in eine totale Spirale reinbringen aus Ärgern, negative Gefühle, Selbstzweifel, Selbstkritik, keine Lust mehr, keine Motivation. Ne, das kann ja Folgen haben. andere werden nicht so davon berührt, aber prinzipiell lohnt es sich, hinzuschauen, was macht es mit mir, wenn ich überholt werde. Es kann ja passieren und es passiert auch häufig im Wettkampf. Und sich damit vorher schon auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um gelassener diesen Momenten entgegenzusehen.
Mhm.
Weil die Sache ist ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir werden überholt, dann kann es so wahrgenommen werden, als ob dieser Konkurrent für uns so wie eine Bedrohung wäre. Ja, also der setzt uns unter Stress, weil er ist anscheinend schneller als wir Und dann machen wir so falsche Rückschlüsse, dass wir vielleicht nicht gut genug sind. Und wir brauchen ein Alternativbild, also eine Alternativperspektive auf diesen Konkurrenten, ja, damit wir nicht in wirklich so leistungsreduzierende, so performance-lähmende Zustände kommen, so, boah, anscheinend bin ich nicht gut genug und wieso ist der schneller als ich? Ja, da sind wir überhaupt nicht mehr im Moment und überhaupt nicht mehr mit unserem Fokus auf dem, was wir gerade tun.
Ja.
Und deswegen fragt sich, okay, wie sehen wir denn dann unseren Konkurrenten? Was sollen wir denn sonst für ein Bild haben als, oh Mann, warum überholt er mich gerade? Ja?
Ja.
So. Und da, das ist nicht leicht, aber es ist machbar, weil man es zum Beispiel auch schon am Start üben kann, wenn man sich so umschaut, links, rechts, wer steht denn da? Versuchen, in diese Haltung reinzukommen, dass, klingt vielleicht seltsam, aber dass diese Menschen für dich den Zweck haben können, dass sie dich motivieren und zu deiner Bestleistung bringen. Ja, also dass sie dafür da sind, um dich, ja, um dein Optimalziel zu erreichen. Wie so ein Avatar, der, auf, wenn du auf der Rolle sitzt, wenn dann dich jemand überholt, ne, am besten hast du es schon eingestellt und siehst, okay, da ist ein Fahrradfahrer vor dir auf dem Screen, da ärgerst du dich ja auch nicht total, dass der jetzt gerade schneller fährt, sondern du versuchst hinterherzukommen.
Ja.
Und dass du diese Haltung den Konkurrenten gegenüber hast, dass sie dich entweder schneller machen können oder sonst passiert nichts, das kann extrem den Stress reduzieren, den du in solchen Momenten erlebst. Wobei ich noch einschieben muss, was total wichtig ist, wir können diese automatischen Gedanken, die so in Millisekunden kommen, wenn wir überholt werden, die können wir nicht ändern. Ja, also die können wir auf jeden Fall nicht von heute auf morgen ändern. So diese erste Reaktion von wegen, wow, warum überholt er mich? Ja, das ist vollkommen legitim. Die sollten wir eher akzeptieren, als versuchen zu verändern. Aber was sind dann unsere zweiten und dritten Gedanken in dieser Situation? Das ist die Hauptfrage.
Ja.
Das heißt, du kannst dich dann fragen, okay, nehme ich das jetzt als Ansporn, hinterherzukommen, wenn das noch im Rahmen von der Pace ist, die ich angezielt, also anvisiert habe? Oder lasse ich ihn ziehen? Ja, ich mache hier einen Punkt, weil das würde schon zu weit gehen. Wir haben da noch einen anderen Punkt, einen anderen Impuls. Ja, aber genau, mach das. Kannst du dir das vorstellen? Oder wie ist das für dich, wenn du in deinen Wettkämpfen überholt wurdest, Jule? Macht das irgendwas mit dir oder ist das für dich gar nicht so ein Stressmoment?
Also beim Fahrradfahren juckt mich das gar nicht, weil ich da immer denke, ich werde einen Teufel tun, da hinterher zu fahren, weil sonst verzocke ich mich. Und ich kann mich mittlerweile ganz gut einschätzen, welches Tempo ich also bisher ja nur, in Anführungszeichen, nur bis über diese 90 Kilometer fahren kann, um danach auch noch einen guten Lauf hinzulegen, je nach Tagesform natürlich. Beim Laufen ist es schon ein bisschen anders, weil das ja für mich zumindest meine Paradedisziplin ist und ich meistens einen guten Tag habe. Und wenn das dann aber der Punkt ist, bei der Mitteldistanz zum Beispiel auf Runde 3 von 4 und ich habe schon über die Hälfte der Strecke in den Beinen und merke langsam, dass es ein langer Tag geworden ist. Und dann ziehen Leute vorbei, bei denen es, und das muss ich jetzt auch mit Vorsicht sagen, weil ich finde, vor allem im Triathlon verschätzt man sich allein bei der Betrachtung der Optik oder des Erscheinungsbildes von einzelnen Athleten so arg, dass es aber eben da nicht, ich habe ja schon mal gesagt, im Wettkampf ist nicht mehr so viel Sauerstoff im Kopf, als dass ich jetzt gut bin in der Beurteilung und in der sinnvollen Beurteilung von Situationen und Menschen. Dass es dann schon so ist, wenn ich jemanden sehe, der mir vorbeizieht und am besten locker flockig, wo ich dann vermute, oh, wenn es mir jetzt besser gehen würde, könnte der mich gar nicht überholen oder wie kann das sein, dass der schneller läuft als ich oder so. Das ist für einen Moment dann schon sowas und dann, ja, es ist aber wenig der Fall, dass ich sage, okay, da muss ich jetzt mit, weil ich immer wieder, glaube ich, die Angst hätte, mich zu verzocken.
Okay.
Und mich dann ärgern würde, warum ich nicht meinen Stiefel durchgezogen habe und mich habe von außen verleiten lassen.
Ja. Ja, das ist wirklich Typfrage von Athletinnen wie du, die das so ziehen lassen können. Okay, ich will mich nicht verzocken. Du fokussierst dich in dem Moment wieder auf dein Ziel, auf deine Zeit, was sehr gut ist. Andere werden wirklich sehr emotional und sind dann auf einmal nicht mehr bei sich. Ja. Und da kann es sehr wertvoll sein, zu üben, zumindest in der zweiten Reaktion, den anderen neutral oder sogar positiv zu sehen. Neutral reicht mir in dem Moment schon, weil positiv ist extrem schwer, als Ansporn, okay, er zeigt mir, ich könnte eventuell noch mehr, ne, oder es ist ein Versuch, meine Pace nochmal zu steigern. Wenn ich das aber nicht möchte, dann ist das auch okay. Es ist gerade nur ein Impuls, ich könnte es versuchen, noch schneller zu sein, aber ich muss auch nicht.
Ja, ich habe da zwei Gedanken zu, also einmal einen allgemeineren Gedanken zu dem dritten Punkt insgesamt und dann zu dem, worüber wir gerade sprechen, konkret. Es ist ja auch ganz interessant, habe ich mir gerade so gedacht, wenn ich darüber rede, egal wie alt diese Person ist, die an mir vorbeiläuft, dass ich da erstmal keine Unterschiede mache, sondern dass für einen kleinen Moment jeder, der an mir vorbeiläuft und deutlich lockerer aussieht, als ich mich fühle, für mich einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin darstellt. Wo das ja im Triathlon nochmal unterschiedlich ist, ne, beziehungsweise anders, weil du als Altersklassenathlet auf der Strecke bist und im Endeffekt ja vor allen Dingen, so geht's mir zumindest, in der Altersklassenwertung schaust, wo du gelandet bist, wenn einem das wichtig ist.
Ja.
Deswegen dachte ich mir gerade ganz interessant an mir zu erkennen, ob das jetzt ein Mann ist, der 20 Jahre älter ist als ich oder ein Mädchen, was irgendwie nochmal 5 Jahre jünger ist, wo ich dann denke, okay, eh nicht meine Altersklasse, aber bis ich überhaupt zu dem Punkt komme, habe ich mich vorher wahrscheinlich schon mal kurz ein bisschen geärgert. Ich denke, boah, krass, ist die fit. Wieso? Die hat bestimmt erst eine Runde oder so. Das weiß ich, was dann durch den Kopf geht.
Ja, das steckt so tief in uns drin, dieses sofort vergleichen wollen. Deswegen ist das auch, würde ich sagen, einer der langwierigsten und schwierigsten Punkte, obwohl er eigentlich recht simpel ist, aber trotzdem schwierig in der Umsetzung. Mhm. Die anderen Mitstreiter um sich herum mehr als Möglichkeit zu sehen, die eigene Bestzeit zu erreichen und nicht mehr die Bedrohung darin zu sehen. Ja. Also wirklich beim Start dazustehen und sich vorzustellen, okay, es klingt jetzt total absurd, aber so ein Gedankenspiel, stell mal vor, die Leute wären alle nur da, um dich zu unterstützen, dass du eine maximal gute Leistung bringst, auch wenn es nicht so ist, aber dieses Gedankenspiel zuzulassen.
Ja. Dann wiederum, ich weiß nicht, ob das zu weit führt an der Stelle, es ist ja eigentlich auch ganz nett, also angenommen ganz viele, die mit mir auf derselben Strecke unterwegs sind, haben diesen Podcast gehört und denken dann so, ach cool, die Athletin oder der Athlet, der mit mir gerade auf der Strecke ist, der unterstützt mich ja auch dabei, dass ich ein gutes Rennen habe und ich kann ihn auch unterstützen. Indem ich einfach da bin und ihn hoffentlich pushe mit meiner Anwesenheit als alles andere.
Mhm. Ja. Das ist eine nette Vorstellung. Und da könnte man sogar noch weitergehen, was man so wirklich so in der Interaktion mit anderen Athleten, ja, wenn man dazu noch in der Lage ist und nicht so, wie du gerade meintest, wenig Sauerstoff noch im Hirn hat und einfach nur noch laufen möchte. Ja, aber es zeigt sich halt auch in den Studien, dass du deine eigene Motivation super gut beeinflussen kannst und stärken kannst, indem du andere auch noch motivierst. Mhm. Sei es am Start oder sei es während des Wettkampfs, andere zu motivieren, auch ihr Bestes zu geben. Das ist vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv hinsichtlich dem, wie wir erzogen wurden oder was wir in unserer Kultur sonst leben, von wegen der andere muss schlechter sein, wenn ich besser sein möchte, ne, was an sich dieses Entweder-Oder eigentlich nicht stimmt. Mhm. Aber dass wir den anderen ganz aktiv motivieren, hilft uns sogar noch motivierter zu sein.
Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt schon öfter gemacht habe. Also, weiß ich nicht, zuletzt glaube ich nicht, aber was mir gerade einfällt, ist auch beim Weltmeisterschaftsrennen in Utah, da wo man dann Snow Canyon hochfährt. Ich habe keine Ahnung, wie, also es dauert ewig und es geht die ganze Zeit nur hoch. Und da ist es auch oft, auch wenn ich da eine von denen war, die ein bisschen rausgenommen hat, um auch die Aussicht zu genießen, weil wie oft ist man schon bei einer Weltmeisterschaft, dass wenn ich an jemandem vorbeigefahren bin, der wirklich so aussah, als wäre das hier mit das Anstrengendste, was er auf der ganzen Radstrecke zu tun hat, dass ich die Frau dann angefeuert habe und andersrum war das genauso. Oder die sich dann gefreut hat und gesagt hat, oh, du machst das aber auch klasse, danke und viel Spaß noch und es war wirklich toll.
Also grüße Jule.
Ja, genau. Gali, grü und bis später. Tschüss.
Ja.
Das ist wirklich eine schöne Erfahrung. Das ist auch nicht, also das ist das, was mir so mehr am meisten im Kopf geblieben ist, weil das natürlich auch nochmal ein besonderer Rahmen war. Aber auch in den anderen Wettkämpfen ist es so oft, kenne ich zumindest von mir, vielleicht kennt ihr es da draußen auch von euch, wenn jetzt jemand geht und wirklich aussieht, als hätte er einen gebrauchten Tag und du weißt, er hat aber vielleicht noch 5 Kilometer von 21, dass ich den dann anfeuere oder wenigstens mal klatsche oder so, wenn ich halt nicht mehr reden kann. Dass ich mir denke, guck mal, ich sehe dich und ich weiß, du schaffst das, sonst wärst du ja heute nicht hier. Also irgendwie wirst du das Ding ins Ziel bringen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man den Moment irgendwie hat, während man selber unterwegs ist.
Ja.
Ich glaube, meine andere Frage zu den Punkten 3 stelle ich nicht. Das ist nicht weiter relevant. Machen wir weiter, genau. Punkt 4.
Okay, Punkt Nummer 4. Der funktioniert vor allem, wenn man mehrere Wettkämpfe in der Saison hat, die relativ gleichwertig sind, also nicht wie jetzt in ein paar Tagen, dass die WM ist und man da wirklich abliefern möchte. Aber es gibt ja auch häufig Phasen, in denen man einfach mehrere Wettkämpfe hat, die einem relativ gleichwertig vorkommen.
Mhm.
Und wenn das der Fall ist, würde ich nur empfehlen, dass man sagt, okay, meine eigene Entwicklung, meine eigene sportliche Entwicklung ist mir wichtiger als ein einzelnes Event. Ja, das heißt konkret, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht diese Wunschzeit, dieses Wunschergebnis, mir ist aber total egal, bei welchem Wettkampf das passieren wird. Hauptsache, es passiert irgendwie dieses Jahr oder vielleicht auch sogar die nächsten 2 Jahre, wenn man merkt, das macht einem wesentlich entspannter, wenn man das auf einen Zeitraum von 1 oder 2 Jahre legt, dass man dieses Ziel erreichen möchte und nicht ein Event überbewertet. Weil das ist häufig eine Sache, womit wir uns einen Wettkampf total madig machen können. Dass wir diesen einen Moment überbewerten, statt unsere generelle athletische Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. Und sagen, es ist mir viel, viel wichtiger, dass ich irgendwann in diesem Zeitraum die Zeit erreiche.
Ja.
Und wenn das sogar in einem simulierten Trainingswettkampf stattfinden würde, dass man sich dann erlauben würde, sich da theoretisch genauso zu freuen. Ja, also dass man einfach sagt, hey, mir ist meine eigene Entwicklung wichtiger als ein einzelnes Event. Mhm. Und das ist mehr, glaube ich, eine Art von eine Entscheidung und weniger jetzt eine Art von praktischer Übung.
Inwiefern hilft es da, diese Entscheidung für sich selbst zu unterstützen, wenn man angenommen, es handelt sich, wir reden ja ganz oft vom Saisonhighlight. Es handelt sich um das Saisonhighlight, was wir jetzt ins Ziel gebracht haben. Was gut lief, was schlecht lief, ist ja auch egal, aber dass man vielleicht sich auch den Verlauf des Events und das eigene Gefühl anguckt vor dem Hintergrund, wie die Saison, die gerade hinter einem liegt, also die Vorbereitung, so verlaufen ist. Mhm. Weil es gibt ja auch tatsächlich, habe ich selber auch schon erlebt, so Trainingsmonate, die völlig wider Erwarten schlecht laufen, insofern, als dass einfach andere Sachen wichtiger waren und man dann eben geguckt hat, wie man das Training irgendwie noch unterbekommen hat und dann überrascht ist, dass man aufgrund der Einstellung oder einfach, weil man einen guten Tag hatte, trotzdem so ein Rennen liefern konnte, obwohl quasi alles vorher dagegen sprach, hier einen guten Wettkampf machen zu können. Und andersrum kann es ja auch sein, dass es total hilft zu schauen, okay, das war eine wirklich gute Saison und ich hatte zigtausend gute Trainingsstunden, war immer fit, war immer motiviert und jetzt ist es so heute ein Tag, wo ich schlecht geschlafen habe, mich unwohl gefühlt habe oder was weiß ich. Und dieses eine Rennen ist halt nicht so ausgegangen, wie ich mir das gedacht habe. Aber wenn ich mir angucke, wie gut das alles lief, ist es also relativ.
Mhm. Und dann wäre für mich auch die Frage, also ich stimme total dem zu, dass du sagst, hey, ich möchte einfach schon das als Gesamtprojekt beachten und das ist halt so das Highlight am Ende von diesem Gesamtprojekt. Und dann würde ich aber auch die Frage stellen, okay, warum ist das denn so dein Highlight-Wettkampf, dein A-Wettkampf? Also wie kam das dazu, dass du da dich entschieden hast, das ist dein Hauptwettkampf? Erinnerst du dich bei dir, warum, also wie die Entscheidung kam?
Auch bei mir ist es oft der Distanz geschuldet. Also wenn ich mich für, bisher habe ich ja, abgesehen von einer Saison, immer eine Mitteldistanz gemacht, seit ich damit angefangen habe, im Jahr. Und dadurch, dass das der Wettkampf war, der am meisten Vorbereitung verlangt hat, war das dann auch zeitgleich mein Hauptwettkampf.
Ja. Und sich das dann auch wieder klar zu machen, das ist ja ein voll schönes Beispiel. Es ist dein Hauptwettkampf, weil du da am meisten Investment zeigen wolltest und zeigen musstest, damit er gut funktioniert. Mhm. Ja, aber nicht, weil du dich da, weil du da vielleicht alles aus dir rausholen wolltest oder weil du da unbedingt performen musstest, sondern es ist dein Hauptwettkampf, weil du am meisten Vorbereitung dafür brauchtest. Und das dann nicht zu verwechseln, ja, und sich nicht unnötig Druck zu machen. Also sich auch zu fragen, okay, warum ist das denn jetzt gerade der wichtigste Wettkampf für mich?
Ja, ich meine, natürlich weiß ich auch aus den Reihen unserer Athleten, dass zum Beispiel einige in den verschiedenen Städten zu den großen letzten Quali-Wettkämpfen anrücken, weil die unbedingt nach Kona wollen. Und es jetzt an der Stelle, wenn die Folge kommt, hoffentlich auch geschafft haben oder halt unbedingt nach Nizza wollten und das hoffentlich auch geschafft haben. Und da verspürst du auch so im Mail-Kontakt mit uns oder auch wenn sie sich zu den Live-Q&As dazuschalten, schon einen gewissen Druck. Also die wollen dann an Tag X auch so performen, dass im besten Fall eine Quali-Garantie auf sie einregnet. Was ich für, aber da bin ich eben von der Persönlichkeit dann auch anders als diese Menschen, schätze ich, mir als sowas von schwierig vorstelle, mit dieser Einstellung durch die Trainingseinheiten zu gehen und auch mit dieser Einstellung in den Wettkampf zu gehen. Kann natürlich auch sein, dass die Leute, die sich das vorgenommen haben, damit einfach einen richtig guten Umgang gefunden haben und es sie extrem pusht, dass sie wissen, heute ist Tag X, heute ist Quali-Tag und jetzt gehe ich da raus und hole mir das Ding. Wenn das klappt, Hut ab.
Ja. Ja, und ich, wie gesagt, manchmal geht's nicht anders, manchmal ist es wirklich so, der Moment zum Abliefern, das will ich gar nicht bestreiten. Und gleichzeitig ist es trotzdem Performance steigern, Performance verbessernd, wenn wir versuchen, den Zeitraum zu erweitern. Also auch wenn es vielleicht nicht schön klingt, dass du sagst, okay, ich gebe mir die nächsten 3 Jahre für eine Quali. Und es muss nicht dieses Jahr sein. Also dass wir uns einfach mehr Gelassenheit vorher schon einkaufen, indem wir den Zeitraum erweitern.
Ja. Ja. Das ist schön.
Auch vielleicht mit dem Hintergedanken im Kopf, dass man sich selber damit einfach nur nochmal einen Gefallen tut und sich darin unterstützt, auch Bestleistung zu geben an dem Tag.
Das finde ich schön.
Ja. Okay. Punkt Nummer 5. Impuls Nummer 5, wie du es schaffen kannst, mehr Freude vor und im Wettkampf zu haben. Das ist jetzt wieder ein Punkt, der mehr Training bedarf, was du aber auch wunderschön im Training selbst mit integrieren kannst. Und das ist der Punkt, präsent zu sein, statt abzuschweifen. Also präsent bei dir, in der Bewegung, in dem Sport, den du gerade machst, zu sein, statt schon zu denken, okay, wie fühlt sich das jetzt beim Ziel an, auch wenn das eine kurze Imaginationsübung sein kann, aber prinzipiell halt eher wirklich im Moment zu sein, nicht bei den Konkurrenten, nicht sich in irgendwelchen Sorgen zu verhaften, sondern wirklich diese Präsenz in der Gegenwart, in der du gerade bist. Und da gibt's 3 verschiedene Ansätze, die ich mitgeben will. Und zwar das erste ist, dass du wirklich Fokusübungen machst, dass du auch zum Beispiel, wenn du laufen gehst, so zu trainieren, 1 Minute dich auf beispielsweise deinen Atem zu konzentrieren, 1 Minute dich auf externe Dinge zu konzentrieren, dann mal wieder deinen Geist wirklich 1 Minute abschweifen lässt. Also das geht jetzt zu weit, wir können jetzt auch 1/2 Stunde so eine Übung anleiten, dass man aber seinen Fokus nutzt als Mittel, um präsenter zu sein und versucht, seinen Fokus bewusst zu steuern, entweder auf interne Dinge wie halt Atem, Laufrhythmus, Boden wegdrücken beim Laufen beispielsweise oder Wasser wegdrücken beim Schwimmen und dann mal wieder wechselt auf externe Dinge wie, was sehe ich um mich herum, fühle ich den Wind, ne, auf meiner Haut, dass man mit dem Fokus spielt, um sich immer präsenter zu machen. Das mag manchen Leuten aus der Achtsamkeit bekannt vorkommen und zeigt sich auch immer wieder, auch jetzt wirklich bei Profisportlern, dass das total wirksam ist, um keine leistungsmindernde Effekte zu haben, weil man sich nicht mehr konzentriert und so eine sogenannte kognitive Interferenz hat, also Dinge, die einen in der Konzentration stören und wiederum die sportliche Leistung mindern. Dem kann man mit Fokusübungen entgegenwirken.
Ja. Cool.
Punkt 2, um präsenter zu sein, ist, das macht man vorm Wettkampf, dass man sich auch nicht nur ein Ergebnisziel setzt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge zum Thema Ziele, oder?
Ja.
Ich weiß es schon gar nicht.
Ganz am Anfang der Saison. Ja.
Also, genau. Also da einfach mal reinhören. Das ist Punkt 2. Beschäftigt euch mit euren Zielen, dass ihr nicht nur Ergebnisziele habt, sondern auch Prozessziele, die ihr versucht, während des Wettkampfs zu erreichen. Und das sind natürlich einmal ganz physiologische, beispielsweise welchen Puls möchtet ihr haben oder äußere Parameter, welche Pace, als auch emotionale Ziele, wie möchtet ihr euch dabei fühlen, was wären sozusagen eure Lieblingsemotionen, die ihr dabei haben möchtet und die euch immer wieder wachruft, als auch kognitiv, welchen Gedankenfokus möchtet ihr haben. Das bedarf Arbeit, das könnt ihr jetzt nicht so während des Hörens direkt wahrscheinlich bearbeiten, sonst es spricht für einen sehr hohen IQ, dann meldet euch. aber das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die man sich nochmal wirklich wieder mit Stift und Zettel oder einem Laptop durchführen kann. Aber es lohnt sich, da auch 2-3 Prozessziele sich pro Wettkampf zu setzen.
Prozessziele.
Punkt. Genau.
Ja.
Also wir hatten als erstes Fokus, um präsenter zu sein, als zweites Prozessziele. Und der dritte Punkt, auch wunderschön, beispielsweise für den Start, wenn man steht und wartet und endlich ins Wasser möchte, dass man in dem Moment übt oder das am besten schon vorher geübt hat und in dem Moment einsetzt, dass man gedanklich versucht, seine Umgebung zu beschreiben, statt zu bewerten. Ganz praktisch äußert sich dann darin, dass man nicht denkt, oh Mann, der Typ da neben mir, der sieht extrem fit aus, da habe ich ja gar keine Chance, ne? Das wird mich sofort platt machen, oder oh Mann, das Wasser ist mir irgendwie viel zu kalt und wie soll ich das denn hinkriegen? Also wir können ja sehr emotional mit uns selber sprechen und das führt uns schnell und gerne weg vom Moment hin zu irgendwelchen Ängsten und Sorgen, dass wir uns gefühlt wie aus der Situation rauskatapultieren. Okay. Und dem können wir entgegenwirken, indem wir üben, Dinge zu beschreiben, statt zu bewerten. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, aber wenn man so ein bisschen in die Übung reinkommt, dass man einfach nur sagt, aha, das Wasser ist kalt, aha, der Mann neben mir ist groß, ich bin noch trocken. Das ist eine ganz simple Übung und gleichzeitig total wirksam, weil die einen davon abhält, zu emotional zu werden. Das ergibt für Menschen, Sinn. Die gerne viel denken, ist es eine total hilfreiche Übung.
Ja, es ergibt total Sinn, wenn ich mich in die Situation jetzt hereinversetze, keine Ahnung, von meinem letzten Wettkampf letztes Jahr in Erkner, dass du ja einfach dich umschaust und dadurch, dass du umschaust und einfach nur beschreibst, was du siehst, bleibst du ja da, wo du bist. Und sobald du schaust, wie fit der neben dir aussieht oder was du über die Schwimmleistung von der anderen Athletin auf der anderen Seite weißt, dann schweifst du ja voll ab. Dann bist du ja nicht mehr in diesem Wettkampf und in dieser Situation vom Start, sondern du beschäftigst dich mit der Leistung eines anderen, was ja mit deinem Wettkampf nachher nichts mehr zu tun hat.
Ja. Ja.
Abgefahren. Eigentlich ganz simpel, ne?
Total. Also es gibt auch noch unzählige andere Sachen, ne, wie Atemtechniken etc., die einen helfen, mehr so präsent zu sein. Aber jetzt gerade so in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass das eine sehr schnelle, hilfreiche Übung sein kann, weswegen ich die jetzt mal ansprechen wollte.
Finde ich cool, ja. Prima.
Letzter Last Punkt, but oder? Not least, Punkt Nummer 6. Genau. Punkt Nummer 6 finde ich total spannend, weil das eher so das Zwischenmenschliche betrifft und es ja manchmal passieren kann, dass wir vor dem Wettkampf uns seltsamerweise Druck machen, so was denkt unser Trainer, wir wollen unseren Trainer nicht enttäuschen, was denken unsere Freunde, wir wollen irgendwie performen, weil wir auch uns wünschen, dass die anderen irgendwie zufrieden mit uns sind und das kann uns total unter Druck setzen.
Mhm.
Und was macht man damit? Ja, mit diesem komischen, zwischenmenschlichen, sich selbst Druck machen. Und da habe ich 2 Ansätze. Das eine ist, gerade so hinsichtlich der Beziehung zu dem Trainer, dass man versucht, manche würden sagen, weniger egozentrisch zu sein, also weniger auf sich und seine eigene Zeit zu achten, so in der Beziehung zum Trainer und das auch nicht so in Fokus zu setzen vorm Wettkampf, sondern den Fokus darauf zu lenken, was schätze ich an meinem Trainer? Wofür bin ich dankbar, dass mein Trainer das irgendwie mit mir durchgerungen hat, mit mir besprochen hat und sich dafür entscheidet, sich auf diese Elemente wie Dankbarkeit oder Wertschätzung dem Trainer gegenüber zu konzentrieren. Also Stichwort Selbstbestimmtheit und Autonomie, dass du selber bestimmst, was ist jetzt gerade der Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit meinem Trainer? Was möchte ich vorher noch ausleben?
Ja.
Und das kann manchmal ganz, ganz aktiv auch bedeuten, dass du dich vorher nochmal bei deinem Trainer bedankst oder so, aber dass halt nicht nur die Zeit und nicht nur dein Ergebnisziel im Vordergrund steht, sondern du selber entscheidest, was im Vordergrund steht. Und das, ja, kann halt auch sowas sein wie, dass du nochmal überlegst, was fandest du an dem Trainer toll oder was gibt der dir, was macht die Zusammenarbeit aus?
Finde ich schön. Und ähnlich verhält sich das entsprechend dann auch mit den Freunden der Familie, oder?
Ich finde, das ist da nochmal ein bisschen anders, weil häufig, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich finde auch, dass man wünscht sich ja eventuell im Nachhinein, dass man seinen Freunden berichten kann, wie toll es lief, dass man eine neue Bestzeit hatte, ne, dass man richtig gut performt hat. Aber dann mal ganz ehrlich die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, was hat das für einen Effekt auf meine Freunde, auf meine Familie? Ist das für die wirklich so wichtig,
ja,
dass ich gut performe? Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, es ist gar nicht so wichtig für die, das ist dann vielleicht im ersten Moment ernüchternd, aber andererseits in vielen Fällen auch einfach wahr, dass es nicht so wichtig ist für die. Und ich finde es da kann man einen wunderschönen Shift machen, indem man sich überlegt, okay, was möchte ich denn für einen Einfluss auf mein Umfeld, auf meine Freunde haben? Möchte ich eher die Athletin, der Athlet sein, der mein Umfeld dazu inspiriert, mutig zu sein und das Beste aus sich herausholen zu wollen, ja, und das mehr so in dem Kontext zu verstehen. Ich möchte andere ermutigen, mutig zu sein und sich herauszufordern. Oder möchte ich die anderen nutzen als Publikum, um zu sagen, was ich für ein toller Hecht bin, jetzt mal salopp gesagt.
Ja.
Aber welche Haltung, welche Position möchte ich anderen Menschen in meinem Umfeld gegenüber ausleben? Und wenn ich dann mich dafür entscheiden würde, dass ich sage, okay, ich möchte ein Mensch, eine Athletin sein, die andere inspiriert, dann ist die Zeit vielleicht auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern nur, dass ich dieses grundsätzliche Ziel und dieses Selbstvertrauen in mich habe, dass ich das schaffe. Ja.
Das ist schön. Schließt gewissermaßen so ein bisschen an Punkt 2 an, ne? Mit den Werten. Also hört sich an wie eine Ergänzung dazu, dass man konkretisiert.
Ja.
Das ist schön.
Ja, das stimmt. Und in dem Moment fühlt sich vielleicht die eigene Zeit, die eigene Leistung dann gar nicht mehr so wichtig an, was einen vielleicht traurig machen könnte, aber sie darf einem persönlich ja immer noch wichtig sein. Das heißt ja nicht von wegen, oh, jetzt musst du dich nicht mehr anstrengen, aber ich finde, es rückt es nochmal richtig, dass einem dass das primär eigentlich nur für einen selber wichtig ist und für niemanden oder für die meisten um einen herum eigentlich gar nicht so relevant ist, sondern du eher eine, ja, vielleicht maximal eine inspirierende Wirkung auf andere Menschen haben kannst.
Ja, schön. Coole Sache. War das alles, was du doch zum Punkt 6 sagen möchtest oder zum 6. Impuls?
Ich denke schon. Wir sind schon wieder fortgeschritten. Ich hab gedacht, okay, es wird wirklich sehr knackig, so 20 Minuten, dann haben wir die 6 Punkte durch. Das habe ich nicht ganz geschafft.
Naja, ich habe ja auch viel nachgefragt und meine Erfahrungen hier kundgetan. Und das ist ein gutes Stichwort für mich, weil ihr ja auch Vicky und mich schon gehört habt mit unseren Erfahrungen, mit unseren Ansichten zu einzelnen Punkten. Also fühlt euch motiviert, inspiriert dazu, einfach entweder in den Kommentaren unter dieser Podcast-Folge auf den verschiedensten Plattformen mal zu schreiben, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder vielleicht auch, welche dieser 6 Impulse euch am meisten Erkenntnis liefern konnte, weil ihr es im Wettkampf oder jetzt eben vor dem Wettkampf anwenden konntet. Und generell freuen wir uns immer über Feedback. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, hier gibt es noch was zu ergänzen oder ihr habt eine Erfahrung, die ihr gerne mit uns teilen wollt, wo einer der 6 Punkte oder alle 6 Punkte vielleicht sehr geholfen hätten im Nachgang, dann freuen wir uns über all das. Hast du zusammenfassend noch, sag ich mal, eine Botschaft, die du mit rausgeben möchtest oder einen Punkt, den du besonders hervorheben willst, bevor wir hier rausgehen heute?
Puff, da müsste ich nachdenken. Lasst die 6 Punkte auf euch wirken. Also wirklich der erste Punkt von wegen für die Leute, die sehr pragmatisch sind, dieses definiere, was Erfolg, was nicht Erfolg ist. Denk über deine eigenen Werte nach. Wie möchtest du als Athlet in 30, 40, 50 Jahren gesehen werden? Wie kannst du eventuell deine Perspektive wechseln auf deine Konkurrenten? Wie kannst du im Sinne der Selbstfreundlichkeit mehr deine Entwicklung im Blick haben? Punkt Nummer 5, sei präsenter im Wettkampf, aber vor allem Punkt Nummer 6 finde ich so wertvoll, dieses überlege, welchen Schwerpunkt du auch den Beziehungen geben möchtest um dich herum und schau mal, wie das eventuell deinen Druck, den du dir selber machst, reduzieren kann.
Mhm.
Ja. Schön. Ich würde sagen, jeder pickt sich selber einen Punkt raus, abhängig davon, wo er am meisten Wachstumspotenzial sieht.
Schöne Schlussworte. Ich möchte nichts mehr hinzufügen. Vicky, vielen, vielen Dank, dass du heute so viel Input wieder liefern konntest und wir zur Abwechslung auch eine Folge wieder hatten, bei der wir sagen, so Leute, hier sind 6 Impulse, drückt Pause und schreibt mit oder macht das so, wie das für euch in der Umsetzung am besten klappt und dann freuen wir uns, wenn wir euch dann Hilfestellungen beziehungsweise du Hilfestellungen liefern konntest. Also es hat mir viel Freude gemacht wieder.
Dito, mir auch und an alle Hörer an den Endgeräten, meldet euch, wenn ihr Rückfragen habt. Ich freue mich immer über Austausch. Genau. Alle weiteren Infos sind in den Shownotes, gell?
Genau so ist das. Das trifft natürlich auch auf die Kontaktinformationen zu dir und deiner Arbeit zu. Aber vielleicht kannst du sie abschließend noch einmal kurz nennen. Wie gesagt, ihr findet sie auch aufgeschrieben in den Shownotes, wie man dich erreicht.
Mhm. Ja, wie gesagt, passend zu der Folge athleticjoy.de oder info@athleticjoy.de.
Perfekt.
Ja. So, für alle WM-Teilnehmer viel, viel, viel Erfolg. Wir werden mitfiebern.
Genau. Auch für alle Teilnehmer der Power and Pace Trophy, weil das Nachholdatum ist ja jetzt auch am Sonntag, 22. September, über die Sprint, Olympische und Mitteldistanz. Also nehmt hier aus der Folge gerne, wenn sie für euch rechtzeitig kommt, mit, was euch dienlich ist. Und ich weiß auch, in Italien geht man über die Mitteldistanz und über die Langdistanz an Start und sowieso gefühlt in ganz Triathlon Deutschland, Triathlon Europa sind wir hier alle noch unterwegs. Also wir hoffen, wir können euch hier damit weiterhelfen, dass wir euch nochmal Impulse mit auf den Weg geben, auf die letzten Meter Richtung Startlinie und dann genießt das Rennen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Vicky, danke dir.
Danke dir, tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk.
Time.
to understand. You're a champion.